Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 15. August 2024 experimentieren wir zur Regionalentwicklung in der Schwalmau. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unsere Gäste heute Sonja Pauli, Geschäftsführerin des Vereins Regionalentwicklung Schwalmaue, und Alexander Inden, Bauamtsleiter der Stadt Schwalmstadt. Hallihallo.
Hallo.
Ja, guten Tag. Schön, dass wir Sie heute zu Gast haben. Und unsere beiden Gäste stellen sich in einer ganz kurzen Sequenz selber vor mit dem, was sie tun.
Ja, hallo. Mein Name ist Alexander Inden. Ich bin Stadtplaner und seit über 10 Jahren bei der Stadt Schwalmstadt beschäftigt und beschäftige mich mit Siedlungsentwicklung, mit Bauleitplanung und auch mit Regionalentwicklung und habe auch vorher schon mich mit vielen Themen rund ums Bauen beschäftigt, habe hier in Kassel studiert.
Ja, mein Name ist Sonja Pauli. Ich bin ebenfalls Stadtplanerin und ich arbeite für den Verein Regionalentwicklung Schwalmaue seit 2008 und mache da die Regionalentwicklung. Das ist Wirtschaftsförderung, Tourismusentwicklung, Daseinsvorsorge, Planung, also sehr vielfältig.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese kurze Vorstellung. Jetzt ist natürlich die spannende Frage für uns, die wir im Studio des Freien Radios Kassel sitzen. Wo ist eigentlich die Schwalmaue? Vielleicht können Sie uns da geografisch mal orientieren.
Ja, also ganz grob zwischen, die Schwalmaue liegt im Schwalm-Eder-Kreis und ist verortet ganz grob zwischen Kassel und Marburg und Gießen. Es gehören 6 Kommunen dazu, entlang des Flüsschen Schwalms, fängt im Norden an von Wabern über Borken dann nach Neuental und im Süden dann Schwalmstadt, Willingshausen und Schreckswacht, was kurz vor Alsfeld liegt.
Ja, wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen kann, für die, die hier in Kassel sich das anhören, man steigt einfach in den Zug Richtung Marburg und kann entweder in Wabern, in Borken, in Neuental oder in Schwalmstadt aussteigen und ist direkt in der Schwalm.
Okay, dann gehen wir alle mal davon aus, dass die Bahn auch schön pünktlich kommt und fährt. Dann haben wir da ganz hervorragende Möglichkeiten, sozusagen diesen Kontext mal zu erklären. Frau Pauli, Sie haben das ja schon angedeutet, dass das ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabengebiet ist, was Sie da haben mit Ihrem Verein. Und vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal ein bisschen konkreter machen. Was genau tun Sie da und in welchem Zusammenhang steht diese Regionalentwicklung? Und es gibt da noch so ein anderes Wort, was man findet, wenn man im Internet ein bisschen rumguckt, das ist Innenentwicklung. Und vielleicht können Sie beide das halt auch für unsere Hörerinnen und Hörer mal klar machen, weil wir in den Städten mit Innenentwicklung immer ziemlich viel verbinden können, ne? Weil während Innenentwicklung auf dem Land, wo man viel Platz hat, man sich fragen könnte, brauchen wir das da eigentlich? Ne? Also das wäre vielleicht nochmal so eine kurze Frage an Sie, wie man das da in Ihrem Projekt zusammenhängen sieht.
Ja, ich fange mal mit der Regionalentwicklung an, weil das eigentlich so mein Hauptgeschäftsfeld ist sozusagen. Also wir sind als Region in einem Förderprogramm drin von der Europäischen Union. Das heißt LIDER, es ist kein englisches Wort, sondern es kommt aus dem Französischen, heißt Liaison entre Action de Développement de l'Économie Rurale. Und da geht es sozusagen um Verbindungen zwischen Aktivitäten aus verschiedensten Feldern, um eben auch die ländliche Wirtschaft und Entwicklung voranzubringen. Das heißt also, wir haben ganz viele Akteure, sei es eben aus der Wirtschaft, Kleinstunternehmen, sei es Tourismusakteure, sei es jetzt auch eben die Kommunen, die Daseinsvorsorge betreiben müssen, die können bei uns letztendlich gefördert werden mit Fördergeld von der EU, um Projekte umzusetzen, sei es irgendwie ein, 24-Stunden-Laden in einem Ortsteil, wo es keine Versorgung mehr gibt, oder eben auch ein Landhotel, was sich ausbauen möchte und da eben eine Förderung bekommen kann. Oder ein Schreinermeister, der eine neue Maschine braucht. Das alles können wir fördern über die Regionalentwicklung. Das ist so ein wichtiger Part des Ganzen. Und ansonsten arbeiten wir halt in diesem Verein zusammen und versuchen, Zukunftsthemen auch herauszufinden und die Innenentwicklung beziehungsweise dieses interkommunale Siedlungsmanagement, worüber wir heute sprechen wollen, ist auch ein wichtiger Bestandteil davon. Und da kann aber der Herr Inden auch gleich noch was zu sagen.
Ja, gerne. Die 6 Kommunen haben insbesondere sich da zusammengeschlossen, um ein interkommunales Siedlungsmanagement zu betreiben. Das ist ein etwas sperriger Begriff, aber es bedeutet einfach, dass man als Kommune nicht seine Stadt- oder Gemeindeentwicklung alleine betreibt, sondern auch mal über den Tellerrand hinausschaut, sich vernetzt und gemeinschaftlich an diesem Thema arbeitet. Und ein zentraler Baustein von interkommunalem Siedlungsmanagement ist für uns die Innenentwicklung. Innenentwicklung ist ein Begriff aus der Planerwelt, aus der Planer, aus dem Baugesetzbuch an der Stelle. Und zwar gibt es da den Paragraphen, der sagt, dass die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung erfolgen soll. Und gemeint ist einfach, dass man nicht immer neue Baugebiete, neue Siedlungsbereiche ausweist und die Kommunen, die Gemeinden dann immer weiter wachsen. Das war über viele Jahrzehnte ja gängige Planungspraxis, aber der Boden ist knapp und es geht darum, Fläche einzusparen. Und deswegen soll man sich schon auf den Innenbereich konzentrieren, auch wenn natürlich klar ist, manche Entwicklungen müssen natürlich auch manchmal am Stadtrand erfolgen.
Ja, ich meine, das ist ja so dieses Thema, ich sage jetzt mal sozusagen die Gesellschaft und auch die Politik will ja, dass eben Flächenverbräuche zurückgehen. Das hat letztendlich eine ökologische Dimension, das hat eine Nachhaltigkeitsdimension und wenn man es jetzt ganz groß sieht, wenn man die Klimaziele erreichen will, die man sich irgendwo auf die Fahne geschrieben hat, dann hat das auch ziemlich viel damit zu tun, ne? Also so, das muss man ja auch sehen, wenn wir jetzt diese ganzen Unwettergeschichten sehen, also Flächenversiegelung, die dann eben passiert, wenn man jetzt eben auf der berühmten grünen Wiese halt baut. Und oftmals ist es ja so, in Städten haben wir dann hin und wieder mal eine Baulücke vielleicht, die man irgendwie schließen kann, ne? Und das habe ich unterm Strich auf dem Dorf ja auch oft solche Situationen, dass ich sagen kann, ja, vielleicht gibt es innerhalb des Dorfes noch Potenziale, die man entwickeln kann, wo ich keine neue Kanalisation legen muss, wo alles sozusagen schon da ist. Können Sie mich korrigieren möglicherweise, wie es bei Ihnen ist, was manchmal ein Problem ist auf dem Land, das sind die Eigentümerstrukturen, um dann vielleicht eine Parzelle tatsächlich nutzbar zu machen. Ich habe das bei einem Begang in Homberg mal mitbekommen, wo diese Homberg als Wandelstadt sich da so positioniert und wo wir gehört haben, dass das manchmal sehr, sehr kompliziert sein kann. Also gibt es solche Dinge bei Ihnen im Projekt auch?
Also das kann ich nur bestätigen. Das ist eines der größten Hürden letztendlich auch, die Aktivierung dieser bestehenden Potenziale. Im Rahmen unserer Initiative wurde ja auch eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben so ein Tool entwickeln lassen, wo praktisch der Leerstand und die Baulücken auch erfasst worden sind und auch der potenzielle Leerstand. Es sind dabei über 700 Baulücken und fast 300 Leerstände in den 6 Kommunen praktisch festgestellt worden. Dazu gab es dann auch eine Eigentümeraktivierung in Form einer Befragungsaktion, um mal zu ermitteln, was denn das tatsächliche Potenzial, also wir haben einmal die Baulücken, die wir erfasst haben, aber welche stehen dann auch dem Markt zur Verfügung, und es war tatsächlich so, dass wir letztendlich ein Aktivierungspotenzial nach dieser Befragung, an der sich ungefähr 47%, also eine Rücklaufquote von 47%, da hatten wir da, dass praktisch 103 Objekte, also 14% ungefähr, überhaupt dem Markt aktuell zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben dann auch mal geguckt, was sind eigentlich die Gründe. Also das wurde auch mit abgefragt hinterher noch. Warum wollen die Leute nicht ihre nicht genutzten Immobilien wieder praktisch dem Markt zur Verfügung stellen? Und dann hat das Büro, das das ausgewertet hatte, auch so 4 Gruppen. Es gab einmal die Unsicheren, das waren so fast 20%, die ja sagten, ich würde ja gerne mal was machen. Ich weiß aber gar nicht, was da möglich ist, und diese olle Bruchbude, was kann man da noch mitmachen? Es gab die Gruppe, das ist die größte, der Bewahrer, über 50%, die eben sagen, ja, vielleicht kommt ja das Enkelkindchen noch mal hierher und dann habe ich hier ein schönes Grundstück und dann kann das hier bauen. Dann gab es die Gruppe der Selbstnutzer, auch so um die 20%, die entweder das als Garten, als Lagerfläche oder sowas benutzt haben, aber auch so ein bisschen fast zu den Bewahrern zu zählen sind. Und dann gab es noch die Gruppe, so eine kleine Gruppe, 7% der Ausgebremsten, die mal irgendwas versucht haben und dann irgendwie durchs Denkmalamt oder durchs Bauamt ausgebremst wurden oder schlechte Erfahrungen gemacht haben und die Sache dann wieder sein lassen haben. Und genau, also man sieht, es gibt vielfältige Gründe, warum die Leute, warum die Leute einfach nicht loslassen wollen. Und das ist eben auch ein großes Problem, was wir auch im Rahmen unserer Initiative jetzt auch in dieser Image-Kampagne auch angehen wollen.
Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn man jetzt anfängt, Schwalmaue zu googeln, und das machen wir ja heute alle, wie beschaffen wir uns Informationen, dann guckt man halt erstmal so, und die Initiative, von der Sie sprechen, das ist ja die Initiative möglich machen. Das ist ja sozusagen der Titel, ne? Und so, wenn ich das höre, was Sie bis jetzt halt hier auch vorgetragen haben, dann begreifen Sie sich ja auch als Möglichmacher und Möglichmacherinnen, weil darum geht es, ne, in diesem Kontext. Und vielleicht können Sie das einfach nochmal so ein bisschen erläutern, also wie es halt auch dazu kam, also diese Initiative zu gründen und was so die unterschiedlichen Aufgabengebiete sind, weil wie gesagt, Sie haben es ja angedeutet, wie irre komplex diese Geschichten ist.
Ja, also fange ich nochmal ein bisschen sozusagen vor der eigentlichen Kampagne, die wir jetzt gestartet haben mit dem Möglichmachen, wir haben uns schon sehr lange mit diesem Thema, wie können wir unsere Ortskerne wieder beleben, wie können wir irgendwie das ein bisschen verringern, diese Ausweisung, ständige Ausweisung von Neubaugebieten, haben wir uns schon sehr lange beschäftigt, und in 2019 haben wir ein Projekt begonnen, das eben diesen sperrigen Titel Interkommunale Siedlungsmanagement hat, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen dieses Thema gemeinsam angehen. Das ist ja auch noch so ein kleines Problem oder mittelgroßes Problem, dass ja oft auch Siedlungsentwicklung auch so in Konkurrenzdenken behandelt wird. Also dass eben jede Kommune sieht, dass sie wenn eine Kommune ein Neubaugebiet ausweist, dann muss die nächste auch, weil sonst ziehen die Leute ja in die Nachbarkommune, sondern dass man eben versucht, diese auch ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, wir hier als Region, wir profitieren alle davon, wenn Menschen hierher kommen, ob das jetzt nach Wabern ist oder nach Neuental oder nach Schwalmstadt. Letztendlich ist es für uns alle gut. Also das war so der Grund, zu sagen, wir machen dieses interkommunale Siedlungsmanagement. Da haben wir eben dieses Tool, wovon ich vorhin schon erzählt habe, entwickeln lassen, so eine digitale Anwendung, die sogenannte Raumkarte, wo man einfach diese Leerstände, Innenentwicklungspotenziale erheben und bewerten kann. Um das auch als Grundlage für so strategische Hilfe für die Kommunen zu sein bei Entscheidungen über zukünftige Siedlungsentwicklung. Dann haben wir im Rahmen dieses Projektes ein Baulotsennetzwerk aufgebaut. Das sind praktisch Mitarbeitende aus den jeweiligen Kommunen, meistens aus den Bauämtern. Die wurden qualifiziert. Es ging auch um Vernetzung, um Austausch. Die treffen sich zweimal im Jahr und sind halt für die Kommune rund um das Bauen und Wohnen der Ansprechpartner, sie pflegen die Raumkarte und sie vermitteln auch, wenn es Beratungsbedarfe gibt von Menschen, die irgendwas sagen, ich würde gern was machen, wer kann mir helfen, und das ist eben auch noch ein weiterer Baustein. Wir bieten architektonische Erstberatung an durch einen Architekten, der kommt vor Ort zu den Menschen, die eben sagen, ich habe hier eine Baulücke, was ist denn hier überhaupt möglich, auch baurechtlich, oder was muss ich hier beachten, oder ich habe eine alte Immobilie und oder will was umnutzen. Und der kann schon mal einen ersten Blick drauf werfen. Wie gesagt, das ist eine Erstberatung, und sagen, hier in die und die Richtung könnte das gehen. Ja, das sind so Teile, die irgendwie jetzt im Vorfeld vor dieser Kampagne letztendlich aufgebaut worden sind. Genauso gibt es parallel seit 2019 eine Veranstaltungsreihe, wo wir gute Sanierungsobjekte besichtigen, also öffentliche Veranstaltungen, Vortragsveranstaltungen zum Thema, weiß ich, energetische Sanierung im Altbau oder wie ermittle ich den Wert meiner Immobilie. Das sind alles so eben einzelne Bausteine, die in der Gesamtheit letztendlich dazu führen sollen, dass zum einen eine Unterstützungsstruktur für Leute geschaffen wird, die was machen wollen mit ihrer Immobilie oder die eine neue Bestandsimmobilie kaufen wollen. Und auf der anderen Seite aber auch Strukturen aufzubauen innerhalb der Kommunen. Also dass man eben selber auch als Kommune verstärkt sich mit diesem Thema Innenentwicklung beschäftigt und dass es da Mitarbeiter gibt, die dieses Thema für sich auch begreifen und da auch die Spezialisten werden.
Jetzt vielleicht, das sind ja sehr, sehr langwierige Prozesse, alleine die Vorbereitung, die Sie eben beschrieben haben. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, geben Sie einfach mal eine Idee davon, wie lange läuft denn jetzt dieses LEADER-Projekt, damit Sie sozusagen diesen Rückenwind der Fördermittel der EU für die Entwicklung in der Schwalmau nutzen können? Weil das geht ja alles nicht von heute auf morgen. Das sind ja wirklich dicke Bretter, was die zu bohren sind, die Sie gerade beschrieben haben.
Also dieses Projekt, von dem ich, also dieses Förderprojekt, von dem ich da gesprochen habe, das lief über 2 Jahre nur. Und es war aber von Anfang an klar, wir haben immer kommuniziert, auch an die Kommunen, Innenentwicklung braucht einen langen Atem und es ist ein dickes Brett. Wir werden nicht nach 2 Jahren sagen, hurra, es ist alles gelöst. Es ist nur ein Anschub. Und da bin ich auch den Kommunen sehr dankbar, dass danach es eigentlich kein Problem war zu sagen, okay, wir sind ja damals extern betreut worden, auch von einem Büro, die uns begleitet haben bei diesen Vernetzungsarbeiten, bei Projektentwicklung, bei der Organisation der Veranstaltungen. Und zu sagen, wir wollen dieses Büro weiter beauftragen und stellen dazu pro Jahr einen Betrag, also 50.000 Euro, ich kann es ja hier sagen, irgendwie zur Verfügung. Und dafür lassen wir uns sozusagen jetzt auch dauerhaft mit praktisch da unterstützen bei diesem Thema, weil es wäre jetzt ganz fatal gewesen zu sagen, okay, jetzt haben wir das 2 Jahre gemacht und haben uns ja bemüht, aber ja, so war es.
Ja, das ist ja, also einmal hat man den Eindruck, so wie die das sagen, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verstanden haben, welchen Nutzen sie davon haben, von dem Projekt, und dann halt zu sagen, okay, wir müssen das in eine Verstetigung, sagt man in Planerkreisen immer, also so, das heißt, man muss sich halt auch dann mit den Informationen, die man gewonnen hat oder den Erfahrungen, die man gemacht hat, ein Stück weit sozusagen auf die Reise machen, dass man das halt irgendwie tatsächlich weiter bearbeiten kann. Ich würde ganz gerne nochmal hören, wir waren jetzt gerade bei dem Thema architektonische Erstberatung, fand ich ganz interessant, ne, so als ein Thema. Herr Inden, Sie sind ja der Bauamtsleiter in Schwalmstadt, ne, und auch kommen sozusagen vom Fach. Wie kann man sich denn vielleicht an einem konkreten Beispiel so eine architektonische Erstberatung vorstellen, wenn ich da jetzt eine Immobilie habe in diesem Bereich der Schwalmaue?
Ja, zum Beispiel funktioniert das so, es war vor einigen Monaten ein Landwirt, der einen Nachbarhof gekauft hat, den er für seine Tochter erworben hat oder wo seine Tochter zusammen mit ihrem Lebensgefährten einziehen soll. Und da ging es vor allen Dingen darum, dass wir uns erstmal die Struktur angeguckt haben. Das war wie häufig in Nordhessen auch etwas verschachtelt, also nicht so leicht zu erschließen. Früher hat man eine große Öffnung durch das Scheunengebäude durchgebaut und dann anschließend war oder daneben war das Wohnhaus. Und der Architekt, der für uns tätig ist, hat beraten und hat gesagt, was möglich ist, worauf man achten soll, was eine gute Bausubstanz ist, wo man vielleicht drauf Wert legt. Das haben die Eigentümer, die Tochter von dem Landwirt, dann auch entsprechend sich mitgenommen und hat selbst auch nochmal einen Architekten und einen Energieberater beauftragt. Aber Ziel dieser Erstberatung ist es im Grunde genommen schon mal eine erste Einschätzung zu bekommen für ein Objekt, zu verstehen, worauf muss ich achten, und das von einem Fachmann gesagt zu bekommen, das ist immer praktisch. Die Frage ist so ein bisschen, warum kann das nicht die Kommune? Naja, zum einen haben nicht alle Kommunen in der Schwalmaue einen Architekten, den sie angestellt haben, und zum anderen können Sie sich auch manchmal vorstellen, ist vielleicht auch der Vorbehalt gegenüber der Kommune auch immer noch so manchmal ein Hemmnis, ne? Die Kommune hat eine Woche vorher noch irgendwie den Grundsteuerbescheid zugeschickt und dann soll sie beraten, dann gibt es manchmal vielleicht auch Vorbehalte. Deswegen ist es praktisch, dass man so eine externe Person hat, die für die Personen dann einfach da ist und auch ganz einfach Fragen beantworten kann. Mhm.
Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine kurze musikalische Pause. Und wenn wir das technisch alles in die Reihe bringen mit der Musik, dann hören wir uns in 4 bis 5 Minuten wieder. Und bis dahin erstmal eine gute Zeit. Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 15. August 2024 geht es um das Thema Regionalentwicklung in der Schwalmaue. Wir haben jetzt schon gehört, wo das genau ist, also im Bereich der Schwalm, entlang des Flusses. Und wir wollen ganz gerne nochmal zu den großen Herausforderungen zurückkommen, die es mit sich bringt, wenn man eben Regionalentwicklung in einer interkommunalen Form halt auch machen will und ein bisschen wegkommt von dem, was man so Kirchturmdenken nennt. Und vielleicht können Sie beide da uns nochmal ein bisschen orientieren, was da wirklich die großen Themen sind, die Sie in Ihrem Projekt bewegen.
Ja, also wenn es um das Thema Innenentwicklung geht, ist ja schon gerade darüber gesprochen worden, dass es gar nicht so einfach ist, zum einen an die Flächen zu kommen, also Potenziale zu heben, Baulücken zu heben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Baulücken, die bebaut werden können oder Gebäude, die leer stehen, die gekauft werden können und entwickelt werden können. Und da ist es gar nicht so einfach, weil natürlich schon auch geguckt werden muss, wie kann das passieren. Manche Baulücken, da muss sogar erst Baurecht geschaffen werden. Andere Baulücken sind natürlich auch direkt bebaubar. Das muss dann aber mit der unteren Bauaufsichtsbehörde auch im Detail besprochen werden. Ein großes Problem sind natürlich Leerstände von Gehöften oder von größeren Fachwerkgebäuden. Da haben wir gerade in den Innenstädten viele Fachwerkgebäude, die auch schon sehr alt sind, die denkmalgeschützt sind und die dann gewinnbringend, zielführend zu entwickeln. Das ist eine große Herausforderung, weil die bestehenden Eigentümer oft kein Geld haben, die Erben oder die, die danach kommen, vielleicht auch sagen, nee, das ist nicht sozusagen mein Lebensmodell, aber da geht es dann darum, jemanden zu finden, der in ein solches Fachwerkhaus rein möchte und da auch gerne leben möchte, da rein investieren möchte und vor allen Dingen natürlich auch die vielen Richtlinien, was das Baurecht, was die Denkmalpflege etc. anbelangt, auch umsetzen möchte und darauf Bock hat. Das ist nicht so einfach.
Mhm. Vielleicht als auf meinem Zettel als Stichworte steht einmal das Thema Barrierefreiheit und einmal so demografischer Wandel, was ja ein Stück weit miteinander zusammenhängt, weil wir haben ja die Situation, dass auch eben im ländlichen Bereich die Menschen wollen zu Hause bleiben oder die meisten wollen zu Hause bleiben. Jetzt sind die baulichen Voraussetzungen überhaupt nicht so gegeben im Regelfall, dass man zu Hause wirklich zu Hause bleiben kann langfristig. Also wenn jetzt Themen wie Pflegebedürftigkeit, Mobilitätseinschränkungen dazukommen, dann haben Sie eben gerade halt auch nochmal das Thema Denkmalschutz angesprochen. Also was dann, manchmal wird das ja auch als so ein Bremsklotz irgendwie verstanden von manchen. Also sind auch das Themen, die schwierig sind, in Ihren Projekten, das, was Sie jetzt sehen, und wir hatten jetzt kurz in der Pause halt auch über ein Beispiel gesprochen, was ich eingebracht hatte, zu sagen, da gibt es ältere Menschen, die wohnen jetzt auf so einem Resthof, ne? Und was macht man jetzt eigentlich mit diesem Resthof? Und da ist natürlich auch die Veränderungsbereitschaft bei diesen älteren Menschen, das wird uns wahrscheinlich auch so gehen, die ist nicht mehr so irrsinnig hoch. Und wie kriege ich das dann, sage ich mal, transformiert? Wie kann man da den Hebel umlegen, um vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, ja, die über das hinausgehen, weil oftmals, das ist so meine Erfahrung, stellen sich ja die älteren Leute auch vor, das haben sie eben auch schon gesagt, es gibt eine familiäre Lösung, ja, aber ob das Kind aus Hamburg nochmal zurückkommt oder das andere Kind aus Leipzig, weil sie ihr Leben dann woanders machen, das ist ja ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Trotzdem stirbt die berühmte Hoffnung zuletzt, ne? Und so, also sind das auch durchaus die Dinge des Lebens, die Ihnen begegnen?
Auf alle Fälle. Also ich denke, Wohnen ist ja ein sehr emotionales Thema und Menschen, die halt ihr Leben lang auf dem Hof gelebt haben und merken ja selber, oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht mehr von der Fläche, das alles zu bewirtschaften und so weiter. Es wächst mir über den Kopf, aber emotional auch sehr daran hängen, dass es sehr schwierig ist, da irgendwie vielleicht diese Menschen auch zu überzeugen, vielleicht nochmal in neue Richtungen zu denken. Aber ein ganz großes Problem ist einfach auch, dass wir gar nicht dieses Angebot haben an kleinen Wohnmöglichkeiten, barrierearm in den Ortsteilen oder auch in den Städten. Da gibt es irgendwie einen riesen Bedarf eigentlich. Also wir haben zwar viele nicht genutzte Flächen, aber die sind eigentlich nicht bedarfsgerecht, also den Ansprüchen entsprechend. Und das ist wirklich ein großes Problem. Und letztendlich, wir können mit unserer Initiative letztendlich versuchen, gute Möglichkeiten mal aufzuzeigen. Also wir haben, also dass man, meine Idee ist auch so, in einem nächsten Projekt auch mal beispielhaft zu zeigen, wie man alte Gehöfte mit Nebengebäuden auch umnutzen kann. Ja, also wie kann man da zum Beispiel einen neuen Wohnraum schaffen, der dann auch barrierefrei oder barrierearm sein kann? Wie kann man große Grundstücke teilen? Das ist ja auch alles eine Möglichkeit, um eben Alternativen zu zeigen, dass man eben sagt, du musst nicht alt werden in einem viel zu großen Haus, was dich irgendwie letztendlich dann irgendwie auch nicht deinen Bedürfnissen entsprechend ist. Und von daher, wir können da jetzt auch nicht irgendwie die große Lösung bringen, aber einfach durch Möglichkeiten, durch Umplanung beispielhafter Art, so Ideen in den Köpfen von Menschen, vielleicht auch möglichen Investoren zu transferieren, um zu zeigen, es gibt da Möglichkeiten. Also man muss vielleicht einfach mal umdenken. Es muss nicht immer ganz neu und auf der grünen Wiese, sondern auch im Bestand lässt sich wirtschaftlich, das ist natürlich auch immer wichtig, lassen sich solche Transformationen hinbekommen. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, ein dickes Brett und da wird man jetzt nicht so von jetzt auf gleich, das hilft den Leuten heute, die alt in so einer Immobilie leben, nicht unbedingt helfen, aber da muss es hingehen. Es muss auch so eine Art Service entwickelt werden. Auch da müssen die Kommunen, denke ich, mehr stärker nochmal ins Boot oder der Landkreis, wo man sagt, man macht Hilfen, man unterstützt dieses Umzugsmanagement. Sowas gibt es ja teilweise schon bei Wohnungsbaugesellschaften in Städten, dass man sagt, okay, die einen wohnen in einer großen Wohnung alleine, die Familie sucht eine große Wohnung, können wir da nicht ein Matching hinbekommen? Und sowas vielleicht auch stärker nochmal im ländlichen Raum zu denken, wie können wir diese Menschen unterstützen? Aber wie gesagt, solange man kein Angebot hat, kein Alternativangebot, ist es natürlich schwierig, ne?
Ja klar, ich meine, gerade wenn man sich vorstellt, also wir sagen ja oft, ne, auf dem Land ist erstmal die Fläche grundsätzlich da, also in der Stadt ist die Fläche ein Riesenproblem, ne, die wir haben, also auch klar Innenentwicklung, also wenn wir es uns hier in Kassel angucken, dann fragt man sich immer, ja, wo soll es denn passieren? Ne? Ich meine, wir reden seit 1000 Jahren über Salzmann. Wir reden schon seit 1000 Jahren über das Henschel-Areal in Rothen-Dittmold und man hat auch nicht das Gefühl irgendwie, dass es richtig vorangeht. Ne? Wir haben in der Eichendorf-Schule, hat man eine komplette Schule abgeräumt aus den 70er Jahren und jetzt aufgrund der aktuellen Situation im Immobilienbereich geht es da halt auch wiederum nicht voran. Also so, das heißt, wir haben ja auch in den Städten, wo man vielleicht nochmal irgendwie flexibler ist, was solche Sachen angeht, ganz schön zu tun damit. Dann haben wir auch Leerstandsproblematik. Haben wir neulich auch eine Radiosendung mit Gabo Heinl von der vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Uni Kassel gemacht, die zu diesem Thema forscht hier bei uns. Ne? Und das sind ja alles wichtige Themen. Und wenn man sich jetzt so grundsätzlich vorstellt, ich habe mal so das Bild, ich habe so eine L-Form oder so einen Drei-Seiten-Hof, da kann ich von drei Seiten ebenerdig dran. Das ist doch super, also für das Thema Barrierefreiheit. Und wenn ich sozusagen die geschützte Hofsituation mir vorstelle, dann habe ich sogar Gemeinschaftsbereiche, die ich mit ein bisschen überdachen kann. Also da braucht man jetzt gar nicht so viel Fantasie, um sich das vorstellen zu können, dass das ja letztendlich für die Leute, die im Dorf halt wohnen bleiben können, aber dann vielleicht mal drei Häuser weiterziehen. Ne? Und damit wird eine Entwicklung frei. Aber ich habe auch so, sage ich mal, jetzt gehört, ja, es wäre dafür auch notwendig, dass gerade die ältere Generation, die teilweise in so einer Übergabesituation ist, wo es halt auch um Erben geht und so weiter, dass die dann halt auch konstruktiv da irgendwie mitgenommen werden. Und da ist es so mein Erleben, dass es sehr, sehr viele Befürchtungen gibt. Mhm. Und eigentlich das Befürchtungsthema vielleicht noch größer ist, als den Weg aufzustoßen für ja in die Zukunft. Erleben Sie das so?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht an der Stelle, ich habe ja das gerade schon mal erwähnt, ist es sowieso immer schwierig, wenn die Kommune als Stadt, als Verwaltung jemanden zu seinem Wohnen oder zu seinen Lebensverhältnissen was sagen möchte oder Empfehlungen gibt. Aber tatsächlich ist es so, dass, so wie Sie das auch gesagt haben, dass es natürlich ganz viele Strukturen gibt, die noch besser genutzt werden könnten, die umgebaut werden können. Und dabei sind aus meiner Sicht als Stadtplaner zwei Punkte nochmal auch, die eine wichtige Rolle spielen. Zum einen ist es die Baukultur. Wir wollen natürlich gerade in den Innenstädten die Baukultur auch insofern unterstützen, dass dort das Denkmal, das Fachwerk erhalten bleibt. Und das ist ja eine typische Eigenart unserer Region, die ganz toll ist, wofür viele Menschen als Touristen sozusagen auch hierher kommen und sich das anschauen. Und deswegen muss man natürlich auch Lust oder Bock haben, sich mit Fachwerk, mit all dem, was damit auch Baukonstruktionen tief verbunden ist, zu beschäftigen und dann auch dort zu wohnen. Und das, der andere Aspekt ist natürlich auch so ein Aspekt des Städtebaus. Also wenn ich so einen Hof habe, eine große Hofanlage oder auch andere Fachwerkhäuser in einer historischen oder in einer mittelalterlich geprägten Stadtgrundriss, dann kann ich da nicht einfach mal Gebäude wegnehmen und sagen, naja, die brauchen wir nicht, vielleicht kann man irgendwie was anderes bauen. Wenn ich sie wegnehme, muss ich was Neues schaffen und muss sozusagen mir überlegen, wie kann ich das auch in der Stadtstruktur, in dem Städtebau dann wieder auffangen, damit es da nicht dazu kommt, dass da so, die Planer sagen ja so schön, dass da so ein Zahn fehlt. Ne? Das merkt man dann gerade, wenn es an Straßenfronten ist etc., da muss man sozusagen einen Planer haben, der auch ein gewissen Gespür hat, der eben nicht nur was Neues plant, sondern auch Proportionen und die Gesamtsituation aufnimmt. Das ist eine echte Herausforderung, die wir als Kommune oder als Bauamt ja gar nicht leisten können für den einzelnen Eigentümer. Da muss aber das Gespür bei dem Eigentümer da sein, an wen kann er sich wenden, woran muss er denken, und das versucht natürlich die Kampagne auch zu unterstützen.
Ja, also vielleicht kurz nochmal mit diesen Bedenken von Eigentümern. Also da setzt tatsächlich diese Image-Kampagne auch an, unter anderem, also es ist ja eine Zielgruppe letztendlich, diese Hauseigentümer, die ja oft eben ältere Personen auch sind, wo wir auch so Aufklärungsbroschüren zum Beispiel auch gemacht haben mit Wurfsendungen, also wo man die Leute einfach mal sagen, werd doch Ermöglicher, und auch zu sagen, wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Also dass ich denke, das ist total wichtig, dass die Leute ins Gespräch kommen, sich überhaupt mal mit diesem Thema beschäftigen. Ja, vielleicht sollte ich doch noch mal drüber nachdenken, meine Wohnsituation jetzt, wo es noch geht, ich bin vielleicht 65 oder sowas, zu verändern, weil, wie gesagt, wenn man dann erstmal 80 ist, ist es auch schwierig, ja, also nochmal eine Veränderung herbeizuführen, außer vielleicht ins Altenheim zu gehen. Und da versuchen wir irgendwie über diese Image-Kampagne die Leute zu ermutigen, ihnen Beispiele zu zeigen, ihnen auch Wege aufzuzeigen, ihnen Unterstützungsmöglichkeiten zu zeigen. Und da hoffen wir einfach auch, dass das irgendwie fruchtet.
Mhm. Vielleicht nochmal, wir hatten das ja vorhin auch gehört, also Thema Denkmalschutz, Baukultur ist wichtig, ne? Und jetzt wird der Denkmalschutz gemeinhin von vielen Leuten, die aktiv bauen, irgendwie als so ein Bremser irgendwie empfunden. Ja, jetzt machen die mir vom Kreis oder von der unteren Denkmalschutzbehörde oder im Zweifelsfall auch von der oberen Denkmalschutzbehörde irgendwie Stress und zwingen mich, dies und jenes zu machen und so weiter. Also aus Ihrer Perspektive als Fachleute zu diesem Thema, lassen sich diese Anforderungen des Denkmalschutzes und das, was wir hier alles besprochen haben, gut miteinander verknüpfen?
Also ich finde auf jeden Fall. Ich finde auch, dass gerade bei uns der Schwalmaue die Denkmalpflege sehr konstruktiv mit den Eigentümern, mit den Bauverwaltungen und überhaupt mit den Bürgern verfährt. Wir haben oft Gespräche, wo die Denkmalpflege sagt, ja, wir gucken uns das im Vorfeld an, wir beraten. Und das, was die Denkmalpflege fordert, ist ja, dass man auf ein Gebäude, auf ein Kulturdenkmal eingeht. Und das ist sicherlich auch zu Recht eine Forderung, weil der das Gebäude erworben hat oder wem es gehört, der weiß ja um den Wert eines Kulturdenkmals und kann sich darauf eigentlich auch einstellen. Ich habe in den vergangenen Jahren zumindest nicht festgestellt, dass die Denkmalschutzbehörde sich querstellt oder auf irgendwas besteht. Natürlich will sie mitgenommen werden, sie will überzeugt werden, und das bedarf eines guten Planers und vor allen Dingen bedarf es eines Bauherrn, der eben nicht nur in den Baumarkt fährt und einfach mal Sachen kauft und sagt, naja, das habe ich jetzt im Baumarkt eingekauft und das baue ich jetzt ein, sondern der sich natürlich auch damit beschäftigt. Wir leben in einer Zeit, wo jeder auf YouTube sich Dutzende von Videos anschaut, wie man was machen kann. Das ist in vielen Bereichen auch möglich, und die Kampagne soll ja auch dazu beitragen, zu verstehen, dass man mit einem Baudenkmal schon anders umgehen kann, aber dass es möglich ist und dass es keine riesige Herausforderung ist, sondern dass man das durchaus schafft. Dafür gibt es viele gute Beispiele bei uns in der Region von Bauherren, die das sehr gut gemacht haben in Eigenleistung, mit Handwerkern und auch mit guten Architekten, und die gibt es und die muss man dann einfach nur nutzen.
Ja, vielleicht nochmal ein Stichwort. Wenn wir, also es wird ja eine Tendenz geben, und es gibt Architektinnen und Architekten, die das fordern. Also die ganz harte Forderung, wir bauen gar nicht mehr neu. Wir machen Bestand. Das ist die große Herausforderung für die Zukunft. Und auch Architekten, mit denen ich gesprochen habe zu diesem Thema, die sagen natürlich, wenn wir im Bestand bauen, also wenn wir mit der Substanz bauen, die da ist, da gibt es auch dieses Stichwort graue Energie, also die schon aufgewendet worden ist, um ein Objekt zu erstellen und die wir halt einfach abräumen, wenn wir es abreißen, und dann müssen wir wieder neue Energie aufwenden, um ein neues Objekt zu machen. Und das sind ja auch mittlerweile alles Aspekte, die in Planungsentscheidungen einfließen müssen und sollen. Und das, was ich gehört habe von meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, war das Stichwort planerische Intelligenz. Ne? Und ich glaube, dass wir da auch an den Ausbildungsstätten, wir sind ja hier in Kassel auch Ausbildungsstätte, dass wir da natürlich eigentlich unheimlich viel machen müssen und sollten, dass die Leute sozusagen, auch die Planenden, bereit sind, sich auf diese komplexen Aufgaben einzulassen, weil ich ja immer nie weiß, was mich nun in dem Altbau erwartet. Ne? Und das ist natürlich auch abrechnungstechnisch. Da kommt ja dann auch so eine Dimension da rein. Wenn ich jetzt nach der hessischen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure abrechnen will, das ist mit einem Altbau vielleicht nur bedingt zu machen. Das sind ja auch alles solche Themen, die da eine Rolle spielen. Gibt es da, also, aber Sie sagen, ich höre, es gibt Lösungen. Ne? Und die sie schon ausprobiert haben. Was können oder was kann ein solches Projekt, mit dem Sie arbeiten, vielleicht auch so pilotmäßig leisten, damit man sich vielleicht auch in anderen Regionen was davon abschauen könnte?
Naja, ich denke, also was man auf jeden Fall sich abschauen kann, ist, dass wir als Kommunen interkommunal zusammenarbeiten. Das ist aus meiner Sicht gerade bei so einem Thema wie Innenentwicklung und Siedlungsmanagement notwendig. Das kann man nicht sozusagen im ländlichen Raum alleine machen. Dafür sind die Entfernungen und die Probleme, also die Entfernungen viel zu kurz und die in Problemlagen viel zu groß. Ich glaube, was wir auf unserer Homepage möglich machen, .info, auf jeden Fall zeigen, ist, dass es Beispiele gibt von Architekten, von Bauherren, die das geschafft haben im ganz unterschiedlichen Bereichen. Manchmal wurde auch was neu gebaut. Auch modernes Bauen ist möglich in einem Baudenkmal oder in einer denkmalgeschützten Gesamtanlage. Das ist alles möglich. Wenn man es sich erstmal anschaut, dann denkt man sofort, ach, warum bin ich nicht darauf gekommen? Aber man muss sich darauf einlassen. Und dafür möchten wir werben. Wir haben das Problem, da würde ich gerne noch einen weiteren Begriff ins Spiel bringen, dass wir in vielen Bereichen einen sogenannten Donut-Effekt feststellen. Also den Donut, den kennen wir alle, das ist ein Gebäckstück, was innen ein Loch hat. Und oft ist es so mit unseren Kommunen und mit unseren Siedlungsbereichen, dass die Ränder sehr gut sind. Da ist sozusagen Gebäck, aber in der Mitte, im Stadtkern, in der historischen Stätte, in der alles begann, da fehlt es, weil die Leute rausgezogen sind, die wollten in das freistehende Einfamilienhaus, und die Fachwerkstätten veröden bzw. haben einfach das Problem, dass sie vielleicht auch nicht optimal genutzt sind, weil natürlich die Bewohnerschaft älter wird und dann auch natürlich die Möglichkeiten der Sanierung und Modernisierung nicht mehr gegeben sind. Und das müssen wir sozusagen versuchen zu bekämpfen, diesen Donut-Effekt. Wir wollen sozusagen zurück zum richtigen Kreppel, wie man so schön sagt, wo innen die Marmelade ist.
Okay, vielen, vielen Dank erstmal. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Wir spendieren Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nochmal eine kleine musikalische Pause und sind gleich wieder für Sie da im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor. In unserer Sendung vom 15. August 2024 ist unser Thema Regionalentwicklung in der Schwalmaue, und wir haben gerade eine Musik gehört, und Herr Inden möchte zu dieser Musik ganz kurz was sagen. Herr Inden.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Musik inhaltlich zumindest ganz viel mit Planung, mit Stadtplanung zu tun hat. Also es geht um die Stadtsilhouette von Berlin, die verbaut ist. Eine gewisse Baukritik hört man da, obwohl jetzt der Interpret Peter Fox jetzt kein Stadtplaner oder Architekt ist. Man hört davon, dass der Bus nicht kommt. Also es geht um das Thema Mobilität und es geht auch um das Thema Soziales, weil am Ende gesagt wird, naja, jeder hat einen Hund, aber niemanden zum Reden. Und ich finde, das sind so drei schöne Bereiche, die alles, was mit Stadtplanung zu tun haben. Deswegen gefällt mir das Lied eigentlich ganz nett.
Okay, wunderbar. Ja, danke für diese Erläuterung. Jetzt haben wir, jetzt für Leute, die neugierig gewesen sind, haben wir eine Terminankündigung. Und zwar wird es einen sogenannten Tag der Innenentwicklung geben. Und vielleicht können Sie es unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz schmackhaft machen, was denn da in der Schwalmaue zu erleben ist.
Ja, der Tag der Innenentwicklung findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Also es geht einfach darum, dieses Thema nochmal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er wird am Sonntag, den 8.9. stattfinden, zeitgleich mit dem Tag des offenen Denkmals. Und zwar in Treisa wird er in diesem Jahr verortet sein, in der Strauchgasse 4. Dort werden wir an einem alten, leerstehenden Altstadthaus uns treffen. Dort gibt es einen Vortrag von einer von dem Denkmalamt zum Thema Denkmalschutz. Es werden dort Planungen ausgestellt. Wir haben im Vorfeld einen Architekten beauftragt, dieses leerstehende, mehrgeschossige Altstadthaus mal zu beplanen mit verschiedenen Varianten. Wie kann das modern sozusagen umgestaltet werden, sodass man da eben zukünftig gut wohnen kann? Das kann man besichtigen. Also nicht das Haus an sich, aber die verschiedenen Planungen und dort auch ins Gespräch kommen. Der Architekt wird wahrscheinlich selber auch vor Ort sein. Dann gibt es einen Kurs für Menschen, die gerne zeichnen, und zwar Urban Sketching. Das ist sozusagen irgendwie so Einblicke in kurzen Skizzen festzuhalten. Und es gibt einen Urban Sketcher, mal, oh Gott, wie heißt der, Wolf, ne?
Wolf.
Wolf.
Malte Wolf.
Malte Wolf, genau. Der wird das anleiten. Man kann ihm selber über die Schulter gucken, aber man kann eben dann auch innerhalb von 2 Stunden mit ihm da durch Treisa ziehen und an markanten Plätzen so Urban Sketching zu machen. Also bitte einen Block mitbringen und einen Bleistift. Man muss sich anmelden über die Seite www.möglichmachen.info.de. Genau, und im Nachgang gibt es hinterher noch ein Netzwerktreffen für alle, die mit diesem Thema beschäftigt sind. Wir wollen eine Projektidee, die wir haben, vorstellen, nämlich ein Haus der Sanierung und Innenentwicklung, wo wir im Moment daran sind, da in so eine Richtung was zu entwickeln. Ja, also wir würden uns freuen, wenn viele Leute daran teilnehmen, auch aus Kassel.
Genau, und das wäre jetzt eine sehr schöne Möglichkeit halt auch, um einfach mal sowas halt kennenzulernen und zu sehen, was ist denn da draußen immer so los, ne, wo man möglicherweise gar nicht so einen großen Zugang hat, ne? Und das wäre jetzt vielleicht nochmal hin, Sie hatten noch eine Ergänzung, bitte.
Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wer sich jetzt fragt, wo liegt Treisa? Treisa ist ein Teil von Schwalmstadt. Schwalmstadt ist ja ein Kunstname, der mit der Gebietsreform stattgefunden hat. Und alle, die aus Kassel kommen, können mit der Autobahn, mit der 49 bis ans Ende der Autobahn, das ist gerade in Schwalmstadt-Treisa, entweder mit dem Auto fahren oder natürlich mit dem Zug. Der Zug hält auch in Treisa. Und vom Bahnhof sind es nur wenige Gehminuten bis zur Strauchgasse 4.
Okay, also sozusagen ein sehr, sehr, sehr schöner Ausflug sozusagen, den man dann an diesem Tag machen könnte. Und wir sind jetzt so, also ich meine im Grunde genommen, Sie haben ja, Frau Pauli, jetzt eben auch schon viel über Zukunft erzählt, also darüber, wo wollen wir hin, was haben wir noch auf dem Zettel, was möchten wir gerne machen. Und das wäre jetzt vielleicht nochmal, weil wir uns auch auf die Zielgerade unserer Sendung zubewegen, dass Sie vielleicht für jeder für sich nochmal so kurz skizzieren, was ist, wie stellt sich da sozusagen eine wünschenswerte Zukunft dar für diese Region Schwalmaue? Und klar, welche Bedeutung hat das Thema Innenentwicklung eben auch für die Zukunft dieser Region?
Also ich habe es ja ganz zu Anfang schon gesagt, Innenentwicklung braucht einen langen Atem. Wir sind jetzt auf alle Fälle so weit, dass die Kommunen gesagt haben, wir machen eine interkommunale Zusammenarbeit für die nächsten 5 Jahre. Das hat man schon mal vereinbart. Das ist schon mal ein guter Zeithorizont, um weiterzukommen. Wir haben im Rahmen unserer Aktivitäten auch verschiedene Workshops gemacht und haben auch Maßnahmen entwickelt, die wir gerne umsetzen wollen. Und eines, was ganz oben auf unserer Prioritätenliste schon seit langen Jahren steht, ist dieses Zentrum für Baukultur und Sanierung oder für Innenentwicklung, wie man es nennen will, sozusagen ein Haus zu haben, wo man beispielhaft eben ein leerstehendes altes Haus, wo man beispielhaft saniert mit Sanierungsfenstern, wo vielleicht auch Teilsanierungen mit Beteiligung von Interessierten vorgenommen werden können und das so der Kristallisationspunkt dann auch wird für diese ganze Initiative möglich machen, Bauen und Wohnen in der Schwalmaue. Das ist jetzt so eigentlich eines unserer Projekte, was wir gerade aktiv angehen. Da soll eine Machbarkeitsstudie jetzt erarbeitet werden. Und wir haben da schon ein Objekt in Sicht. Und da sind wir sehr gespannt, ob letztendlich sich dann auch hinterher tatsächlich aus dieser Machbarkeitsstudie herausstellt, dass es machbar ist und wir da voranschreiten können.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen, dass es gibt sozusagen noch ein anderes großes Ziel, könnte man sagen, was sehr schwierig ist. Es ist die Zusammenarbeit im Sinne der Bauleitplanung. Es gibt ja kommunale Planungshoheit, wie man das so schön in der Planerwelt sagt. Also die Kommunen sind dafür selbst zuständig, wie sie ihre Bebauungspläne aufstellen, wie die Siedlungsentwicklung erfolgt. Natürlich gibt es da die Regionalplanung, die beim Regierungspräsidium angesiedelt ist, die dann schon steuert und natürlich im Regionalplan auch Potenziale aufzeigt. Aber eines der Ziele, die zukünftig es geben könnte, wäre natürlich auch, dass Kommunen interkommunal Bauleitplanungen zusammen betreiben, sich also noch mehr vernetzen, noch mehr abstimmen, wo vielleicht Siedlungsbereiche neu entwickelt werden können. Eins ist klar, wir werden sicherlich nicht ohne Entwicklung auskommen, auch in der Zukunft. Da können wir jetzt nicht sagen, wir konzentrieren uns lediglich nur noch auf den Innenbereich. Das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Aber wenn es sozusagen weitergeht, dann wäre es natürlich umso schöner, wenn es innerhalb dieser interkommunalen Gemeinschaft, innerhalb der 6 Kommunen da auch eine gewisse Zusammenarbeit gibt. Und das ist ein großes Brett, was da noch gebohrt werden muss. Ein dickes Brett.
Okay, dann bis hierher. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wie gesagt, wir hatten es schon gesagt, wir bewegen uns auf die Zielgerade zu. Die erreichen wir sozusagen hiermit. Und das Thema, was wir jetzt gehört haben, Regionalentwicklung bzw. Regionalentwicklung in der Schwalmaue an diesem Beispiel, das führt uns ja sehr, sehr deutlich vor Augen, dass das Thema ein sehr, sehr großes ist und dass es im Grunde genommen alle Regionen in der Bundesrepublik Deutschland und nicht nur dort irgendwie betrifft. Also das muss man sich ja auch immer mal klar machen, dass diese Geschichten auch in anderen Regionen so sind und auch andere Antworten gefunden werden müssen und dass man jetzt natürlich auch hier dabei ist, genau an diesen Sachen könnte man jetzt ein bisschen wissenschaftlich sagen, halt auch zu forschen, ne? Und dann irgendwie Dinge herauszufinden, wie sich auf dem Land die Lebensbedingungen so gestalten lassen, dass es halt auch eine lebenswerte und liebenswerte Zukunft in diesen historischen Kontexten irgendwie gibt. Und dafür darf und kann ja natürlich auch ziemlich viel passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Möglicherweise werden wir uns hier im Stadtlabor irgendwann nochmal zusammensetzen und werden vielleicht nochmal gucken, was von den vielen Ideen, die Sie jetzt hier in den Raum geworfen haben, was da realisiert werden konnte und was möglicherweise auch irgendwie nicht ging. Das stellt man ja auch immer fest, wenn Projekten ist ja auch manchmal das Scheitern irgendwie immanent. Ne, es ist nicht alles von Erfolg gekrönt, aber wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, dann ist es ja auch wichtig, dass andere die nicht nochmal machen müssen. In diesem Sinne vielleicht alles Gute für Die Entwicklung in dem Bereich Schwalmaue und für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal der 8.9.2024, 11 bis 16 Uhr in Treysar mit Bahnhofsanschluss erreichbar. Der Tag der Innenentwicklung, und vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, sich das einfach mal ganz in Ruhe anzuschauen. Und wir sagen jetzt nochmal ganz kurz die Webseite. Wer sich schlau machen will, bitte einer von Ihnen.
www.möglichmachen.info.de.
Okay, also alles ganz einfach, und da können Sie sozusagen beim Tag der Innenentwicklung auch Möglichmacherinnen und Möglichmacher kennenlernen. Ja, einen wunderschönen Abend für Sie und viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bis bald.